Im Neuen Testament ist der Gedanke drinnen, auch manchmal etwas versteckt. Also im Neuen Testament kommt zum Beispiel das Wort Energeia 34 Mal vor. Das kann man mit Energie, mit Power übersetzen. Und Gott möchte dich empowern, dir ja deine Fähigkeiten, Gaben zusprechen, dich freisetzen damit. Und zwar mit dem Ziel, dass du dann andere Menschen empowerst. Also ich glaube, das ist so eine grundsätzliche Berufung, die jeder von uns hat. Auf seine Art und Weise, in seiner Form, ob als Unternehmerin, Unternehmer oder in sonst irgendeiner anderen Rolle, sich selbst immer wieder des Empowerments von Gott bewusst zu werden, sich empowern zu lassen und dann andere Menschen freizusetzen und zu empowern. Das ist so meine Leidenschaft und der Gedanke, den ich dir mitgeben möchte.
Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Kingdompreneurship Podcasts. Und nicht nur einer neuen Ausgabe, sondern auch einem neuen Jahr 2024. Unser Wunsch bei Creative Kingdom Solutions ist es, dass es für dich ein richtig, richtig gutes Jahr wird. Ein Jahr, in dem du Gott ganz neu erleben darfst, wie er mit dir und gemeinsam in deinem Business am Wirken ist und wie ein Stück Himmel auf Erden in und durch dein Business mehr Realität wird. Und damit das gelingt, haben wir uns heute einen ganz besonderen Gast einbestellt. Er hat sich die Zeit genommen. Ich bin total froh, dass Christoph Schalk, Diplompsychologe und einer der absoluten Top-Coaches in Deutschland, jetzt hier im Podcast bei uns zu Gast ist, aus Würzburg zugeschaltet. Herzlich willkommen, lieber Christoph. Schön, dass du da bist.
Ja, herzlichen Dank für die Einladung, Jonathan.
Ich habe mal zurückgerechnet. Ich glaube, ich habe dich vor 15 Jahren das erste Mal erlebt. Damals warst du in Heidelberg und hast in einer Gemeinde ein Seminar zu lösungsorientiertem Kurzzeitcoaching durchgeführt. Und das hat mich seither gewonnen. Der ganze Coaching-Ansatz, und deswegen freue ich mich, 15 Jahre später, ich glaube, einiges ist passiert, dich hier wieder erleben zu dürfen.
Wow, ist ja toll, wenn nach so einer langen Zeit was Frucht bringt, ja, und nochmal was Neues draus entsteht. Bin ganz gespannt auf heute, ja.
Und ich glaube, damals in der Zeit, ich weiß nicht, ob es ein Originalzitat ist von dir, ich will ja nichts unterjubeln, aber es ist für mich hängen geblieben, Reden ist Silber, Schweigen ist Gold, Fragen ist Platin. Die Macht guter Fragen, dass darin häufig noch mehr Antworten liegt oder eine richtige Macht liegt. Und deswegen wollte ich mal zu Beginn fragen, was sind denn deine zwei Lieblingsfragen aus dem Coaching-Kontext?
Also die wichtigste Frage eigentlich, also das ist meine Lieblingsfrage, aber die vermittle ich auch allen angehenden Coaches und die müssen sie auswendig lernen. Die besteht aus zwei Worten. Was noch? Was noch? Und nochmal, was noch? Ja, weil wenn ich als Coach eine Frage stelle, dann die Leute antworten spontan irgendwas, was ihnen eh schon im Sinn ist und meistens das, was sie schon wissen. Ja, und erst wenn ich 3-4 Mal nachgefragt habe, so und was noch und was noch und was noch, dann geht es eine Ecke tiefer. Ja, und dann kommen die Dinge, dann kommen die Antworten raus, die noch nicht so wirklich präsent waren. Also da entsteht dann was Neues. Also das ist meine eine Lieblingsfrage. Ja, zweite tue ich mich schon schwerer. Also, na, obwohl, auch nicht. Meine zweite Lieblingsfrage ist, was willst du denn stattdessen? Also, weil mir Leute ganz oft erzählen, so, ich habe da ein Problem und das will ich nicht und das will ich nicht und das will ich vermeiden. Ja, ich will keinen Stress mehr haben, ich will den Ärger nicht mehr haben und so weiter. Was willst du denn stattdessen? Also mal wirklich überlegen, also was möchte ich im positiven Sinne erreichen?
Mhm. Erinnert mich an ein Zitat von Mark Twain, ich glaube, er war es, der gesagt hat, ich könnte allen Menschen sagen, wie sie erreichen, was sie wollen. Ich finde nur so wenige, die wissen, was sie wollen. Wirst du das so bestätigen in deiner Coaching-Praxis?
Definitiv, ja. Und das ist immer so der erste Schritt eigentlich in einem Coaching-Gespräch, Menschen zu helfen, dass sie überhaupt mal formulieren, was sie erreichen wollen, was ihr Ziel ist. Also Menschen kommen ins Coaching, weil sie ein Problem haben, weil sie ein Anliegen haben, weil sie ein Thema haben. Aber nur ganz wenige könnten ein Ziel definieren. Und selbst da, also wenn die das können, reichen manchmal nur ein paar Fragen, um deutlich zu machen, na, es geht nochmal eine Ebene dahinter. Na, da steckt noch mehr dahinter oder nochmal vielleicht ein anderer Aspekt, der nicht gleich gesehen wurde. Also diese sogenannte Zielklärung ist immer am Anfang notwendig und nicht nur für mich als Information, sondern ist Teil der Arbeit. Also da passiert schon was. Ja, ich habe Leute im Coaching gehabt, da haben wir eine Stunde drüber gesprochen, was soll hier eigentlich passieren, dass es sich für dich gelohnt hat. Und am Ende der Stunde sagen die mir, ja, jetzt weiß ich es endlich und hier können wir auch schon wieder Schluss machen. Mehr brauche ich gar nicht, den Rest schaffe ich alleine. Mhm. Finde ich super.
Gut. Woran liegt das, dass wir so wenig Ziel Orientierung und Ziel Kompetenz auch haben, unserem eigenen Leben Richtung zu geben. Was denkst du?
Ja, also da sind Menschen natürlich unterschiedlich. Ja, ich kenne schon so die absoluten Ziele-Freaks, die kannst du nachts um zwei wecken und du musst sie nicht mal fragen, die können dir ihre Ziele aufsagen. Dann gibt es so die Ziele-Allergiker. Wenn du nur ein Wort mit Z in den Mund nimmst, kriegen die schon Krätze. Und viele sind irgendwo so die breite Masse dazwischen. Die wissen zwar im Prinzip, dass Ziele sinnvoll sind, aber es ist ihnen eine Ebene zu abstrakt. Ja, deshalb frage ich auch tatsächlich im Coaching selten diese Frage, was ist dein Ziel, sondern eher, was muss am Ende unseres Coaching-Prozesses oder unseres Gespräches anders und besser sein? Ja, was möchtest du als Ergebnis mitnehmen? Ich kriege dann trotzdem eine Zielformulierung, aber wir kommen nicht auf dieser abstrakten Ebene daran, ja, sondern eigentlich praktischer. Okay. Und das hilft dann. Also ich glaube, das ist so eine Erklärung. Für viele ist es einfach ein abstraktes Konzept.
Okay, und das dann ganz, ganz praktisch zu machen. Jetzt coachst du seit über 30 Jahren, seit über 25 Jahren bildest du Coaches aus. Du bist in den höchsten Coaching-Gremien zertifiziert. Du bist Trainer, Coach, Lehrcoach. Also auf deiner Webseite kann man sich da ganz viel nochmal von deiner Vita anschauen, den ganzen Auszeichnungen, die du hast. Was wäre vielleicht so eine Highlight-Story, wo du sagst, wow, also das lässt mich jeden Tag einfach morgens voller Freude aufstehen und ein Coach sein, weil ich solche Dinge erleben darf?
Ja, das ist gar nicht so leicht zu beantworten, weil also ich bin ja ständig in Coaching-Gesprächen, Prozessen drinnen, auch tatsächlich ziemlich viele. Und es ist jetzt nicht so, dass ich ständig danach giere und danach und einfach nur davon lebe, dass jetzt irgendwas Gigantisches passiert. Aber was mich am meisten begeistert, ist, wenn Menschen Veränderung erleben, also da, wo vorher eine Blockade da war, sie den Wald vor lauter Bäumen nicht gesehen haben, so dieser sprichwörtliche Tunnelblick da war und ich es irgendwie wieder durch eine gute Frage oder letztlich durch die Kompetenz meiner Coaches es geschafft habe, dass sie da rauskommen, dass sie einen neuen Gedanken haben, dass sie den nächsten entscheidenden Schritt schaffen, dass was in Bewegung kommt und dann Veränderung geschieht. Und oft passiert das ja in kleinen Schritten. Also manchmal erzählen sie mir dann erst Wochen oder Monate oder Jahre später, was da dann draus entstanden ist. Ja, und bei dir ist es jetzt eine andere Situation, aber ich habe tatsächlich öfter Leute, die dann nach x Jahren, 15 Jahren, hast du vorhin gesagt, auf mich zukommen und sagen, hier, da war diese eine Frage oder dieses eine Gespräch, ja, und das hat wirklich was bewegt, das hat einen Unterschied gemacht und dann ist das und das und das alles bei mir draus entstanden. Also das sind solche Sachen.
Ich hatte Paul von Preußen ja im Gespräch, da habe ich eine ähnliche Frage gestellt und er meinte, nachdem sie mit einem Vorstand gearbeitet haben, hat der dann seinen IT-Chef entlassen. Das ist für ihn so eine Situation, nicht, dass es immer die Zielsetzung wäre, aber was so hängen geblieben ist oder rausgestochen ist. Hast du vielleicht trotzdem so eine Story noch?
Genau, also ich coach ja sowohl im Business-Bereich, säkularer Bereich, als auch im kirchlichen, christlichen Bereich, Unternehmer, Leiter, alle möglichen. Und mir, also eine Situation ist mir jetzt tatsächlich sehr deutlich vor Augen. Ein Coaching-Gespräch, was ungewöhnlicherweise in einem Restaurant, in einer Pizzeria war. Ich habe meine üblichen Coaching-Fragen gestellt. Mein Gegenüber hat einen christlichen Hintergrund, christlicher Leiter war er, ist er noch. Und plötzlich mitten in einer Gesprächsphase, wo ich das eigentlich ein ganz normales Gefühl nur hatte, ja, also wir kommen so langsam mal wieder voran, steht er fast auf, reißt die Arme nach oben und sagt, ich merke, wie der Geist wirkt, merkst du es auch, ja? Und ich dachte, okay. das ist für mich schon ein Highlight, weil ich zum einen merke, was ich für eine ja letztlich bescheidene Rolle auch habe. Ja, ich bin wie ein Werkzeug, ein Vehikel für manche Leute, dass sie vorankommen. Aber das ist auch sehr handwerklich. Ja, ich stelle halt meine Fragen und ich weiß, wie ich das mit einer guten Systematik stellen kann. Aber ob dann gleichzeitig noch jemand offen ist für das Reden Gottes und für die Veränderung, die dann kommt, ja, das ist ja schon was Besonderes, ein besonderer Moment dann. Also sowas begeistert mich.
Wow, cool. Was kann und was kann Coaching nicht?
Coaching kann keinen fachlichen Input geben. Also das verstehen manche nicht, weil sie diese beiden Begriffe Training und Coaching oder Beratung und Coaching in einen Topf werfen. Da muss ich tatsächlich auch viel Aufklärungsarbeit leisten. Es kommen also regelmäßig Leute zu mir mit einer falschen Vorstellung, was Coaching zumindest im Sinne der Fachverbände ist. Ja, also weil jeder kann sich Coach nennen und es gibt Feld-, Wald- und Wiesencoaches. Ja, die meisten denken, Coaching hat irgendwas damit zu tun, dass ich ihnen sage, wie es geht. Ja, und genau das kann Coaching nicht. Ja, Coaching bietet einen systematischen, kreativen Prozess an, sodass Leute ihre eigenen Lösungen mit ihren Ressourcen und Fähigkeiten sich entwickeln. Also das kann es nicht. Coaching ist also kein Training. Ich bin auch leidenschaftlicher Trainer, ja, also mache ich auch, aber Coaching ist was anderes. Coaching ist keine Beratung, Coaching ist auch keine Therapie. Also Coaching kann Menschen nicht gesund machen.
Okay. Wir waren ja gerade schon beim Thema Ziele und jetzt mit dem Jahreswechsel 2024 liegt vor uns. Jahreswechsel, Silvester, die Zeit der guten Vorsätze. Wir haben hier immer wieder auch die Wichtigkeit von Zieleprozessen im Podcast gehört von verschiedensten Unternehmern. Was wäre so deine Empfehlung, wenn du jetzt den Zuhörer coachen würdest? Welche Fragen würdest du ihm mitgeben? Worauf Wert legen, dass er am Ende von 24 da sitzen kann, sich zurückdenkt, an diese Podcast-Folge denkt, wow, die Fragen damals von Christoph, die haben mir geholfen, dass ich zum ersten Mal vielleicht so richtig etwas erreicht habe in diesem Jahr, auf das ich zu Recht stolz bin.
Ja, da würde ich am liebsten ein bisschen weiter ausholen, nicht nur ein paar Fragen sagen, sondern vielleicht auch gerade ein bisschen Kontext liefern, weil das ist ein gar nicht so einfaches Thema. Ich finde das komplex und es wird von vielen Menschen unterschätzt und das ist schon der erste Grund, weshalb es oft schief geht. Also gerade Neujahrsvorsätze, das treffen ja viele Menschen so mit dem Verstand, ja, ich nehme mir vom Kopf her und mit aller Willenskraft vor, ich treibe jetzt mehr Sport, ja, oder ich höre mit dem Rauchen auf oder ich verbringe jetzt mehr Zeit mit meinen Kindern, alles Mögliche. Und die Erfahrung ist dann ja, dass man so wie an so ein Bungee-Jumping-Seil geknotet ist, aber es geht nicht senkrecht nach unten, sondern man geht nach vorne und irgendwann wächst die Spannung auf diesem Bungee-Jumping-Seil, so ein Gummiseil, ja, kommst voran, es wird immer schwerer und schwerer und irgendwann zieht es dich wieder zurück und du bist auf los wieder. Ja. Also diese Erfahrung, ich nehme mir was vor, habe einen Vorsatz getroffen und komme dann so eine sehr begrenzte Zeit, ja, manchmal nur Stunden, manchmal Tage, Wochen, Monate voran, aber dann ist auch wieder Schluss und ich bin wieder genau da, wo ich gestartet bin. So, warum ist das so? Das ist deshalb so, weil der Wille ist wie ein Muskel, das heißt, der kann ermüden. Und der Verstand ist in unserem Kopf nicht alleine. Da ist nicht nur das bewusste Denken da, da sind auch unbewusste Motive da. Und all das, was so im Sinne der Zieleforschung, Zielepsychologie, Motivationspsychologie da zusammenkommen muss, das muss auch wirklich zusammenkommen. Also Unbewusstes, Bewusstes, unser Wille, unsere Entscheidungen und so weiter, das muss auch alles an einem Strang ziehen. Und das unterschätzen die meisten Menschen. Also das wäre mal so ein Takeaway Nummer eins. Ne? Also und vielleicht wäre da die erste Frage, wenn sich jemand einen Vorsatz, wenn sich jemand was vorgenommen hat, so, wo kommt denn das her? Was sind da deine Bedürfnisse und Motive dahinter? Und dann wird vielleicht auch deutlich, dass das gar nicht so einheitlich ist. Ja, der Wille sagt, ich will mehr Sport treiben und der Verstand sagt das vielleicht auch, weil es klug ist für die Gesundheit. Und dann gibt es noch eine Stimme tief in mir drin, die sagt, Sofa ist aber viel schöner. Ja? Und wenn die Stimme nicht mit an Bord geholt wird, dann wird es schwierig. So, das ist so ein Punkt. Ein zweiter Punkt ist, manche Handlungen brauchen Handlungsvorbereitung. Ich muss also einen Plan machen. Ja, und mir Ziele auf eine Handlungsebene setzen. So, und da kommt dann nochmal ein Missverständnis rein. Es gibt ja diese sogenannten smarten Ziele, also so 5 Kriterien, wo man sagt, das macht ein gutes Ziel aus. Ein Ziel sollte spezifisch sein, messbar, attraktiv, realistisch, terminiert, also smart abgekürzt. Und diese smarten Ziele werden aber völlig überschätzt. Also die Erfinder der smarten Ziele, das waren in den 1990er Jahren zwei Organisationspsychologen, letztlich Kollegen von mir, die haben damals ganz viel da geforscht und haben das auch propagiert, diese Ziele. Und dann aber auch klar gemacht, wo das taugt und wo es funktioniert und wo es nicht funktioniert. Und eigentlich haben sie gesagt, da wo ich Routinen habe, Werteprozesse, Motivation ist glasklar, alle ziehen an einem Strang und so weiter und habe das schon x-mal gemacht, da funktionieren die smarten Ziele. Und in dem Moment, wo es komplex wird, wo ich was Neues mache, wo ich was zum ersten Mal mache, wo ich mich persönlich verändern möchte, funktioniert das nicht mehr.
Zum Beispiel im Kontext von, ich habe schon lange so eine Idee und ich möchte jetzt endlich in diesem Jahr mein Unternehmen gründen.
Genau, möchte endlich mein Unternehmen gründen, richtig. Da brauche ich ja Motivation, da brauche ich Innovation, da muss ganz viel Neues passieren. So, und wenn ich mir smarte Ziele stecke, ist das durchaus sinnvoll für manche Teilbereiche dieses Themas. Aber ich brauche noch Ziele auf zwei völlig anderen Ebenen. Das eine, was die meisten noch kennen, sind die sogenannten Handlungsziele. Also ich stecke mir Ziele beim Doing. Ja, bis Ende nächster Woche mache ich das und das. Also nicht will ich das erreicht haben, das wären diese smarten Ziele, sondern ich mache was. Ja, also ich verwende immer gerne dieses Fitness-Thema. Ja, wenn ich sage, ich möchte 5 Kilo abnehmen, das kann ich smart als Ergebnisziel formulieren. Aber ein Handlungsziel wäre, ich ernähre mich gesund, indem ich, was weiß ich, Käse, fertigen Käse weglasse, mageren Schinken stattdessen nehme. Ja, ich gehe dreimal die Woche für 20 Minuten direkt nach der Arbeit joggen.
Ja, das ist kriegen wir da gerade, das ist total eingängig, aber mal den Transfer zu dem angehenden Gründer. Ich glaube, da haben wir einige. Was wäre da ein entsprechendes Handlungsziel?
Genau, also ich muss ja bestimmte Dinge tun. Also ich muss zum Beispiel meine Firma anmelden, ja, muss also dieses schöne Formular beim Finanzamt ausfüllen. Wenn ich mir das als Handlungsziel stecke, ja, dann bin ich im Doing. Wenn ich nur sage, ich möchte Ende des Jahres ein Unternehmen haben, dann habe ich ein Ergebnisziel formuliert. Das reicht alleine nicht. Und dann kommt eine dritte Ebene rein und das kennt eigentlich fast keiner. Das ist ein sogenanntes Haltungsziel. Da geht es um meine innere Haltung, meine Einstellung, meine Motivation. Und da kommen jetzt diese lange Vorrede vorhin, da kommen jetzt die unbewussten Motive mit rein. Ja, und da kommen dann oft blumige Formulierungen raus, sowas wie, ich zeige meine Löwenkraft, ja, oder ich gehe meinen Weg mit innerer Ruhe und Stärke. Also eher so eine Art Motto-Formulierung. Aber da kommt es nicht auf den Satz an, ja, sonst könnte ich in ein Schreibwarengeschäft gehen, einfach eine schöne Postkarte kaufen, wo so ein Spruch draufsteht, ja, sondern es kommt darauf an, wie ich dieses Ding entwickle. Und da gibt es spannende Prozesse. Es startet in der Regel mit einem Bild. Also ich suche ein Bild nach Bauchgefühl aus, was mich anspringt, wo ich merke, wow, da steckt ein Motivator für mich drin. Da steckt was drinnen, was ich jetzt gerade brauche. Dann bringe ich das in einen inneren Dialog mit meinem bewussten Denken, das, was ich sage, ja, ich möchte dieses Unternehmen gründen. So, jetzt habe ich die Motivation über das Bild entdeckt und formuliere so einen eher blumigen Satz und kombiniere das mit den Handlungszielen. Also Haltungsziel, Handlungsziel. Ja, und da würde ich einem, um auf deine Ursprungsfrage zurückzukommen, da würde ich jemanden Fragen stellen, dass das zusammenkommt. Ja, und ich würde als Coach tatsächlich diese Ergebnisziele, also smarten Ziele, eher vernachlässigen. Ja, das ist viel zu unkreativ, viel zu eng führend. Das ist gerade für einen Unternehmensgründer nicht wirklich das, was vorne dran stehen sollte. Ja? Also eigentlich Herz und Hand muss zusammenkommen, ja, um es mal so zu sagen.
Klingt jetzt nach dem perfekten Pitch, du brauchst einen Coach. kommen wir gleich noch drauf zu sprechen, wie man gute Coaches findet, aber für denjenigen, der jetzt ohne Coach erstmal in dieses Jahr reingeht und der trotzdem sagt, okay, ich habe gemerkt, smarte Ziele oft gesetzt, nie erreicht, vielleicht sollte ich es wirklich mal auf einer anderen Ebene angehen. Ich hätte jetzt den Eindruck, deine Beschreibung, die ist schon sehr darauf ausgelegt, angeleitet zu werden durch einen Prozess. Was würdest du dem vielleicht in der Selbstreflexion noch mitgeben, was er trotzdem für sich auch so umsetzen kann in die Richtung? bessere Ziele zu formulieren.
Nee, du hast völlig recht. Das ist tatsächlich, was ich da gerade beschrieben habe und angedeutet habe, das ist ein komplexerer Prozess, wo Anleitung hilfreich sein kann. So, was kann man alleine machen? Erstmal gucken, so, was motiviert mich und was sind da für Stimmen in mir da? Ziehen die wirklich alle an einem Strang? Wenn ich auf mein Bauchgefühl höre, merke ich, da sind gemischte Gefühle da. Ja, was sind die Ursachen dafür? Was sind die Hintergründe dafür, dass mich was total begeistert? Und so vielleicht die am Anfang leise Stimme, weil gerade Unternehmensgründer neigen manchmal dazu, das dann auch zur Seite zu drücken. So die leise Stimme, die noch einen gemischten Aspekt eben reinbringt. Dann gibt es natürlich auch die Leute, die ständig von Selbstzweifeln übermannt werden. Na, da ist vielleicht diese negative Stimme zu stark. Dann würde ich eher gucken, so, und was motiviert dich auf der anderen Seite? Fast wie in einer Verhandlung, wie kriegst du beides denn eigentlich zusammen? Was für Bedürfnisse hast du da? Wie kannst du deinen inneren Stimmen sozusagen auch eine Antwort geben? Was kannst du denen anbieten? Das wären alle so Dinge mit dem Ziel, dass am Ende das, was so in mir ist, an einem Strang zieht. Da würde ich starten.
Okay.
Ja, und dann an Fokus nicht so sehr auf die Ergebnisse. Ich will irgendwann das und das Ergebnis erreicht haben, sondern an der Stelle ein Fokus aufs Tun. Was will ich wann tun?
Jawohl, sehr gut. Uns verbindet noch etwas Spannendes, nicht nur die Begegnung vor 15 Jahren, sondern meine Diplomarbeit, die ich 2011 abgegeben habe, hatte das Motto Mitarbeiter Empowerment durch Web 2.0-Lösungen. Also wir können technische Lösungen dazu beitragen. Und du bist ja nicht nur Coach, der klassischerweise in Übergangssituationen hilft, sondern eben mit einem ganz großen Fokus auf Empowerment. Hol uns doch mal kurz ab. Was ist Empowerment aus der wissenschaftlichen Perspektive und warum ist es gerade heutzutage so ein brutal wichtiges Thema?
Genau, also du deutest es ja an, Empowerment ist ein Begriff, der breit verwendet wird, in ganz unterschiedlichen Kontexten, auch mit unterschiedlichen Bedeutungen. In den letzten Jahren ist es ein Modebegriff geworden, ja, was auf der einen Seite schön ist, auf der anderen Seite manchmal zu einer Verwässerung der Bedeutung führt. Mein Hintergrund, ich bin ja Diplompsychologe und in der Arbeitspsychologie wird der Begriff auch tatsächlich so als psychologisches Empowerment verwendet und seit fast 40 Jahren auch beforscht. Und da gibt es eine klare Definition, also Kontext ist tatsächlich auch erstmal die Arbeitswelt, ja, wobei ich das mittlerweile aufs ganze Leben eigentlich anwende. Es sind vier Facetten, das Erleben von Kompetenz, das Erleben von Einfluss, das Erleben von Selbstbestimmung und das Erleben von Sinn. Was ist darin wichtig? Also zum einen diese subjektive Facette, Erleben von. Also beim Thema Erleben von Kompetenz geht es nicht in erster Linie darum, wie kompetent jemand tatsächlich ist. Das ist sowieso wichtig. Ja, wenn jemand nicht kompetent ist, dann haben wir von vornherein ein Problem. Aber jemand, der sehr kompetent ist, der kriegt ja nicht in jedem Fall seine PS auf die Straße. Ja, und das ist der Punkt. Ja, kriegt er seine PS auf die Straße und erlebt das eben auch so, fühlt sich das danach an. Na, oder beim Thema Erleben von Einfluss habe ich wirklich das Gefühl, dass ich einen Unterschied mache. Ja, da, wo ich mich einsetze, wo ich arbeite. Selbstbestimmung, da geht es im engeren Sinne bei psychologischem Empowerment darum, wie ich so die Kontextfaktoren meines Arbeitsplatzes, meiner Arbeitssituation selber auch gestalten und beeinflussen kann. Also kann ich zum Beispiel entscheiden, ob ich im Homeoffice arbeite, mobil arbeite, im Büro bin, kann ich Arbeitszeiten selber beeinflussen. Also ein bisschen Freiheitsgrade, sage ich mal. Ja, und das ist, wenn ich es aufs ganze Leben beziehe, an der Stelle der entscheidende Faktor, wie viel Freiheitsgrade habe ich in meinem Leben? Und dann natürlich Sinn. Ja, und also macht das, was ich da tue in der Arbeit oder in meinem Leben, für mich persönlich Sinn, dann ist es eine Sinnerfahrung. Und die psychologische Forschung zeigt sehr deutlich, da wo Menschen Empowerment in diesem Sinne erleben, sind die viel motivierter, identifizieren sich zum Beispiel mit ihrem Unternehmen, in dem sie arbeiten, alle möglichen Gesundheitswerte steigen an, also im positiven Sinne, Krankentage gehen runter, besseres Stressmanagement ist da, Fluktuationsraten gehen runter. Also es ist Geld wert sozusagen, im Unternehmen hohes Empowerment bei den Mitarbeitenden zu haben. Und Coaching ist ein wesentlicher Faktor, was dazu beitragen kann, dass dieses Empowerment gelebt wird, ja.
Für die Unternehmer, Führungskräfte, die hier zuhören, zuschauen, was wären Impulse, Dinge, die du mitgibst, wie sie das Empowerment-Level in diesem Jahr in ihrem Einflussbereich steigern könnten?
Ja, also empowern können nur Menschen, die selbst empowered sind. Und da ich oft genug Führungskräfte hier im Coaching habe, die sich alles andere als empowered fühlen, wäre das tatsächlich der erste Schritt, mal Bilanz zu ziehen, Bestandsaufnahme. Wie empowered fühle ich mich eigentlich? Ja, und was kann ich tun? Was muss ich vielleicht auch tun, um selber wieder mich empowered zu fühlen?
Wir können da den Teilnehmern ja einen Empowerment-Test zur Verfügung stellen. Den hast du uns ja schon vorab geschickt. Da kommt am Ende so ein Wert raus, wann wir zu sagen, Achtung, da wird es orange bis rot.
Genau, also da gibt es sogenannte Normwerte. Also da ist in dem Test kann man genau sehen, was ist der normale Wert. Da kann immer was zwischen 1 und 7 rauskommen. Ja, und bei den ersten, das ist der Wert 6 und bei den ersten beiden dann der Wert 5, bei 3 und 4. Und plus minus einen Punkt ist alles okay. Ja, also nach oben sowieso, ja, kann auch 2 Punkte nach oben gehen. Aber wenn es dann wenn es nach unten mehr als einen Punkt abweicht, dann kommen wir so langsam in den roten Bereich, dann wird es kritisch. Und die tückische Sache oder eigentlich auch die hilfreiche Sache beim Empowerment-Test ist, das ist ganz schön ein ordentlicher so ein Frühwarnsystem, ein Indikator dafür, ob Leute das Unternehmen verlassen. Also wenn ich als Vorgesetzter, als Führungskraft mit Mitarbeitenden rede, und das wäre so mein Tipp auf deine Frage vorhin, ja, mit den Leuten ins Gespräch kommen, fragen, hey, wie fühlst du dich? Hast du das Gefühl, dass du deine Kompetenzen hier einsetzen kannst, dass du genug mitgestalten kannst? So, und wenn ich da merke, die weichen nach unten ab, dann weiß ich, das hält man nicht auf Dauer aus. Ja, die werden über kurz oder lang gehen.
Und dann braucht's Unternehmensberater, Trainer von außen, die einen ausführlichen und vor allem teuren Maßnahmenplan erarbeiten, oder?
Das ist ja das Schöne am Empowerment, dass manchmal ziemlich einfache Maßnahmen auch reichen. Also, auf deine Frage nochmal konkret. Als Führungskraft würde ich mit meinen Mitarbeitern das Gespräch suchen. Ja? Mitarbeiterführung ist Gesprächsführung und nicht Knöpfchen drücken und Mails verschicken und sowas. Gesprächsführung. Nachfragen. Hey, wie erlebst du dich? Ja. Kommen deine Kompetenzen hier zum Einsatz? Kannst du einen Unterschied machen? Ist das Ganze sinnvoll hier für dich? Und dann, wenn ich merke, das ist im roten Bereich, dann Mitarbeiterideen abfragen. Ja, dann nicht wieder in die Versuchung kommen, dann löse ich das für dich. Na, Empowerment heißt, die Fähigkeiten der Mitarbeitenden nutzen. Also so, was brauchst du denn? Was hast du denn für Ideen? Na, und dann Freiraum dafür schaffen, dass es in die Richtung geht, weil es lohnt sich. Ja, das lohnt sich von der Motivationsseite her, das lohnt sich finanziell, dann geht es dem Unternehmen ganz schnell besser. Also da ist ganz viel sozialwissenschaftlicher Hintergrund, der das bestätigt.
Gut, jetzt kann man den Eindruck bekommen, 30 Jahre Coaching-Erfahrung, du leitest die Würzburger, hast sie gegründet und leitest die Würzburger Coaching-Akademie, du bist in allen möglichen Gremien, du hast Bücher geschrieben. Bei Christoph läuft's. Ne? Christoph Coaching Superstar. Mich hat am meisten beeindruckt tatsächlich die Statistik, dass du zu den Top 3 meist coachenden Coaches zählst in Deutschland. Top 3%, richtig. Also am meisten ausgebucht, der Mann ist gefragt. Ich glaube, das, was alle wollen. Jetzt ist auf der anderen Seite, Coaching erlebe ich bei immer mehr Menschen, auch so in meinem Umfeld, auch Coach, ich wäre gern Coach. Die stehen da so ganz am Anfang. Vielleicht kannst du uns erstmal so kurz auf deine Reise mitnehmen. War das so geradlinig, Psychologie und jetzt einer von Deutschlands Top-Coaches? Und dann vielleicht hinterher, wenn wir noch drauf schauen, wenn jemand selber gerade so am Anfang steht und sagt, na, ich spüre, ich möchte gerne anderen helfen, nicht als Berater, sondern als Coach über Fragen und merkt, ne, eigentlich möchte ich gerne in diese Richtung gehen, was dann auch praktische Schritte sein könnten. Lass mal kurz mit deiner Reise beginnen. War die so geradlinig, wie das gerade aussieht?
Nee, also ich kann ganz klar im Rückblick einen roten Faden entdecken, aber das hätte ich am Anfang so nicht sagen können. Also ich habe Psychologie studiert und als ich angefangen habe, hätte ich schwören können, wenn ich fertig bin, dann gehe ich irgendwo als Streetworker nach Amsterdam und helfe Drogensüchtigen oder so. Ja? Irgendwas
Spannend,
anderes.
Spannend, jawohl.
So kann es gehen. Ja, genau. Und dann habe ich im Laufe des Studiums entdeckt, Mensch, da gibt es sowas wie Arbeits- und Organisationspsychologie, nicht nur die klinische, therapeutische Richtung. Und das fand ich dann nochmal spannender. Und da sind ja auch so die, die Verbindungen dann zum Thema Coaching, zum Thema Empowerment, was ich dann im Studium entdeckt habe. Und dann war das Studium so langsam zu Ende, habe ich angefangen, mich zu bewerben. Noch nicht wahnsinnig viel rausgeschickt, aber auch bisher nur Absagen bekommen. Dann sagt mir einer zu, sagt, ich bin aber selbstständiger Unternehmensberater, Sie können mit reinkommen, aber dann gründet man eine GbR. Ja, und habe gesagt, okay, ja, also ich hatte ja keine Ahnung zu dem Zeitpunkt, dann gründen wir halt eine GbR. Ja. Das war noch so im letzten Semester meines Studiums, habe ich noch Diplomarbeit geschrieben, GbR gegründet, dann nochmal kurz in die USA, dort eine Coach-Ausbildung tatsächlich angefangen und dann kam ich zurück, dann war mein GbR-Partner pleite, ne? Also hatte nicht mehr das Geld, um mit mir weiterzumachen. Und ich hatte aber schon alle Weichen gestellt auf Selbstständigkeit und dachte, okay, dann machen wir jetzt halt so weiter. Also alles andere als geplant. Ich hatte nicht die Absicht, mich selbstständig zu machen. Ich hatte nicht die Absicht, dann als Coach und Trainer zu arbeiten, selbstständig. Ich hatte zwar schon deutlich davor im Rahmen des Praktikums Kontakte zu einem Coach in den USA. Ich habe völlig angebissen bei dem Thema, habe angefangen, ehrenamtlich in der Jugendarbeit zu coachen, all das, ja. Aber ich wäre trotzdem wahrscheinlich einen ganz klassischen Weg gegangen, ja, und vielleicht irgendwann mal so als Eignungspsychologe in einem Unternehmen für Einstellungsgespräche oder was wäre ich möglicherweise gelandet. Ja. Und dann kam es anders. Und zum Glück kam es anders. Ja. Ich habe dann viele Jahre lang Gründer, also vor allem auch Gemeindegründer gecoacht, habe mit Christian Schwarz dann zum Thema natürliche Gemeindeentwicklung ein weltweites Netzwerk aufgebaut, wo ich auch unter anderem für den Bereich Coaching zuständig war. Ja, das ging über fast 3 Jahrzehnte, haben wir gut zusammengearbeitet. Und dann kamen mehr und mehr auch Unternehmen, die eben auch mit mir zusammenarbeiten wollen. Und dann ist diese Schiene entstanden. Also immer wieder so Übergangsphasen, wo ich auch gemerkt habe, Gott hat in der Berufung, die ich habe, neue Schwerpunkte gesetzt. Also ein roter Faden definitiv zu entdecken, aber keinen, den ich so visionär oder zielesetzend vorausgeplant habe, sondern ich habe gefunden, was Gott vorbereitet hat, vielleicht so in der Richtung. Und manchmal habe ich auch daneben getappt, ja.
Hast du ein Beispiel? Wo hast du daneben getappt?
Ja, wo habe ich daneben getappt? Also ich habe gemerkt, dass man manche Erfolge nicht unbedingt wiederholen kann. Ja? Also wir waren bei der natürlichen Gemeindeentwicklung super erfolgreich. Und dann habe ich versucht, das Gleiche für Unternehmen aufzusetzen, das Gleiche nochmal in grün. Das war extrem zäh. Ja? Also das war ein netter Exkurs sozusagen. Ich habe auch einiges gelernt, aber das war nicht der Brüller.
Ja, du hast gerade schon das Stichwort Berufung mit angesprochen und die Interviews, die ich bisher führen durfte, bei vielen kommt raus ein ganz starkes Empfinden von, ich habe hier einen Auftrag, ich mache hier nicht einfach nur einen Job, sondern ich fühle mich gesandt von Gott, eine bestimmte Aufgabe zu tun. Wie ist deine Empfindung da drauf?
Ja, ich würde sagen, also es gibt Menschen, die haben so eine Berufung für ihr ganzes Leben. Und da habe ich schon gesagt, bei mir gibt es auch so einen roten Faden. Und gleichzeitig gab es aber auch Phasen, wo ich wusste, so jetzt ist das im Vordergrund und dann auch wieder was Ähnliches und doch anderes und dann wieder was anderes. Also ich hatte in den ersten Jahren meiner Berufstätigkeit ganz klar gesagt, ich bin berufen, beim Thema Gemeindegründung mitzuwirken. Ja, also in der coachenden Rolle, nicht als Gründer, aber das ist mein Leib- und Magenthema, das ist meine Kernberufung. Und ich habe in der Zeit mit vielen Denominationen gearbeitet, habe nationale Prozesse angestoßen, Training, Coaching reingegeben und irgendwann waren die so weit, dass sie mich nicht mehr gebraucht haben. Ich habe mich erfolgreich überflüssig gemacht, was ich echt gefeiert habe. Also ich war super dankbar und dann erinnere ich mich trotzdem an einen Urlaub, wo ich da saß, auf einem Felsen am Mittelmeer und gesagt habe, Gott, es ist toll, dass meine Vision und meine Berufung in Erfüllung gegangen ist, aber was jetzt? Ich habe gerade keine mehr. Gib mir eine neue Berufung. Ja, also ich habe mich überflüssig gemacht. Und dann hat Gott mir sehr deutlich gesagt, ich gebe dir keine neue Berufung, sondern dein Job in Zukunft ist es, dass du anderen hilfst, dass ihre Berufung in Erfüllung geht. Also was ja dann auch wieder eine neue Berufung ist. Ja, aber also mit diesem Umdenken, nicht mehr ich bin der Visionär für irgendwas, nicht ich bestimme alles, wo es lang geht, sondern jetzt trete ich in eine dienende Haltung rein und helfe anderen, dahin zu kommen.
Spannend. Und hier kommt ja das Thema deine professionelle Ausbildung. Glaube, Gott spricht auch zusammen. Ich musste gerade an Marx denken, der, glaube ich, mit Glaube ist Opium fürs Volk, also das ne, total verachtet hat. Dann seid ihr, sagen auch viele Psychologie, ne, Glauben, das sind einfach psychologische Prozesse. Man muss halt an irgendetwas glauben. Was würdest du denen sagen, die von der Schiene kommen? Ja, ich weiß, Glauben hat eine positive Wirkung, aber es ist eigentlich egal, an wen oder was du da glaubst. Wie ist für dich eben auch aus psychologischer Sicht der Unterschied, der Glaube an Jesus Christus, an einen dreieinigen Gott, an Vergebung der Sünden? Und ich glaube halt an das Gute in der Welt oder alternative Glaubensrichtungen?
Ja, ich finde das eine schwierige Frage. Also ich kann ja Gott tatsächlich nicht wissenschaftlich beweisen. Also auf der Ebene, finde ich, brauche ich mich mit niemandem drüber streiten. Ich merke aber in einer Zeit, wo er auf der einen Seite die Kirchen wahnsinnige Mitgliederverluste haben, Leute sich abwenden und gleichzeitig ja ganz viel an Spiritualität auftaucht, also so selbstgebastelte Spiritualität, da hat es schon was und macht auch einen deutlichen Unterschied, an einen Gott zu glauben, den ich mir nicht selber gebastelt habe. Also da merke ich einfach Auswirkungen. Ich merke eine ganz andere Haltung, wie ich zum Leben stehe, wie ich zu mir, zu anderen Menschen stehe, wenn ich darum weiß, da ist jemand da, der hat die Welt geschaffen, der hat mich geschaffen, der hat mich erlöst, gerettet und so weiter. Und das ist aber jetzt nicht mein Gedankenkonstrukt, sondern ich verlasse mich auf Gottes Wort, ich verlasse mich auf seine Offenbarung, ich erlebe da auch Dinge. Also ist ja nicht so, dass das einfach nur, ich ziehe das irgendwo an den Haaren herbei, ja, sondern ich mache da Erfahrungen, wo ich sage, ja genau, das ist die Realität, die ich erlebe. So, und da sehe ich...
Hast du da ein Beispiel? Also wie erlebt Gott... Wie erlebt Christoph Gott als Privatperson, als Coach, als Unternehmer, als Ehemann, als Familienvater?
Also tatsächlich immer wieder in diesen Erfahrungen, ich suche Gott, ich habe eine Frage, wo geht's weiter? Ich bin jemand, im Kontakt mit anderen Menschen habe ich den Glauben nicht als allererstes auf den Lippen und gleichzeitig bin ich in einem total engen Kontakt zu Gott. Also es gibt kaum einen Moment im Laufe eines Tages, wo ich nicht ein Bewusstsein für die Gegenwart und die Nähe Gottes habe. Und das heißt, in dieser Art wäre ich eigentlich immer geleitet auch, also von einem personalen Gegenüber, also und das finde ich macht eben auch einen Unterschied aus zu der heute weit verbreiteten Spiritualität, die sich Leute selber basteln, ja, die immer, also die ja im Kern oft nur eine Achtsamkeitserfahrung ist, ja, nichts gegen Achtsamkeit, halte ich viel von, ja, aber kann man auch zur Religion machen und dann ist es was Selbstgebautes. Und ich habe immer ein Gegenüber, mit dem ich im Dialog bin, wo ich höre, wo ich versuche, Dinge klarzukriegen, wo ich ein Korrektiv habe. Ich gehe ja auch durch Konflikte beispielsweise durch, mit Geschäftspartnern, mit Kunden. Ich muss denen dann nicht immer sagen, so, du, ich bin aber Christ und das machen wir doch mal so und so, aber ich habe Jesus dabei und kann mit ihm drüber reden, so, was heißt denn das jetzt? Wie kann ich mich hier in deinem Sinne gut verhalten? Also da merke ich den größten Unterschied.
Mhm. Hast du, wenn du zurückschaust, vielleicht auch da so ein konkretes Beispiel, was raussticht, wo du sagst, wow, da habe ich Gott auf eine ganz besondere Art und Weise erlebt, sein Eingreifen vielleicht in deinem Leben, deiner beruflichen Tätigkeit oder auch privat?
Ich habe 2015 ein Sabbatical gemacht, so 3-4 Monate. Auch da wieder eine Berufungsfrage im Vordergrund. Ich hatte das Gefühl zu dem Zeitpunkt, dass ich bei mir in meinem Unternehmen, oder ich hatte mehrere Unternehmen zu dem Zeitpunkt, sowas wie einen Bauchladen angesammelt hat. und wollte Klarheit, Fokus reinkriegen. Und bin ins Kloster gegangen, Schweigeexerzitien, also ziemlich extrem sozusagen, Klappe halten und einfach auf Gott hören. Bin aber viel auch spazieren gegangen in der Zeit. Das ist eine Art, wo ich Gott gut hören kann, wenn ich ein bisschen in Bewegung bin. Und habe ihm so die Frage gebracht. Und da ist dieses Wort Empowerment bei mir nochmal ganz stark in den Vordergrund gegeben. Gott hat mir einen Text aus dem Alten Testament gegeben, wo dann als Bottomline rauskam, Empowerment für Priester und Könige. Also wirklich so dieser Satz und all das, was ich gemacht habe, damit zusammengefasst, ich empowere Menschen, die in einer geistlichen oder auch säkularen Verantwortung sind. Also die Könige sind für mich die Führungskräfte in Unternehmen, die Unternehmer, die Geschäftsleute, denen ich durch mein Empowerment diene und helfe, dass sie weiterkommen in ihren Veränderungen und Entwicklungen. Und Priester, das sind Leute in der kirchlichen oder geistlichen Leitungsverantwortung. Und das hat für mich so die Frage nach der Zielgruppe geklärt, aber auch die Art und Weise, wie ich mit denen umgehe und wie ich meinen ganzen Bauchladen in Anführungszeichen da zusammenkriege.
Ja, schön. Bei CKS ist es unsere Leidenschaft, Himmel auf Erden durch Business zu erleben. Welche Rolle spielt Coaching oder kann und vielleicht sollte noch mehr Coaching spielen, dass etwas vom Himmel auf Erden erlebbar wird?
Ja, also weiß ich nicht, ob ich das oder wie ich das gut beantworten kann, weil ich habe es ja vorhin deutlich gemacht, Coaching ist ja keine Beratung, Coaching ist auch kein Mentoring. Ja, jetzt hier gebe ich meine Erfahrungen weiter, in dem Coaching würde ich das nicht machen. In dem Coaching schaffe ich immer einen Rahmen und einen systematischen Prozess, dass Leute selber an was rankommen. Also das heißt, ich arbeite mit dem, was Menschen mitbringen. So, wenn ich jetzt jemand mit dem christlichen Background im Coaching habe, dann nutze ich das natürlich. Ja, das ist der Rahmen, in dem wir arbeiten. Und ich werde entsprechend Fragen stellen, auch Leute herausfordern und auch ihnen helfen zu reflektieren, wie Gott da rein spricht. Also ich glaube, das ist so der Hauptpunkt, dass ich blinde Flecken aufdecke und dadurch manchmal einen Zugang ermögliche, was auch auf einer geistlichen Ebene was wahrzunehmen, was vorher irgendwo so im Dickicht des Waldes, den man vor lauter Bäumen nicht mehr sieht, verloren gegangen war. Ja, und dann ist es aber in der Verantwortung meines Gesprächspartners, da was draus zu machen. Also da bin ich eben nicht, ich bin kein Prediger, ich bin dann nicht der Mentor, der die Leute wirklich so mit der Nase draufstößt, sondern ich lasse sie das auch selber entdecken.
Würdest du sagen, es gibt dann trotzdem so ein, ich nenne es mal Frucht, etwas, wenn Jesus sagt, dein Wille geschehe wie im Himmel so auf Erden, das ist für uns die Referenz da drin. Wenn jemand das erkannt hat in seinem Leben und dann anfängt, Schritte zu gehen, woran wird man merken, dass, wow, da ist eine Lebendigkeit, vielleicht sogar was Himmlisches hineingekommen in dieses Leben?
Genau, also du bringst zwei ganz wertvolle Begriffe, die tatsächlich in meinem Verständnis zentral sind, also Frucht und Lebendigkeit. Gerade in der christlichen Szene leiden die, da fehlt oft ein Verständnis dafür, dass Frucht entstehen muss. Also da erlebe ich aus durchaus einem großen Glauben heraus manchmal so einen Vergeistlichen, was die Leute dann aber nicht dazu bringt, dass sie tatsächlich Frucht bringen. Ich habe manchmal Leute im Coaching, also Christen im Coaching, die ihren Glauben sehr ernst nehmen, aber die seit 10 Jahren versuchen, ihre Vision zu leben und die immer noch nicht in die Pötte gekommen sind. Ja, und ich glaube, da kann ich als Coach tatsächlich helfen, dass was Neues passiert, ja, dass sie anfangen, endlich das zu tun, was Gott ihnen schon längst gesagt hat, ja, und dann eben Frucht bringen.
Aber spannenderweise, ohne sie ja zu schubsen, ne, weil das, was sie, ja.
Was bisher eben nicht war und was sie stattdessen sein kann und vor allem eine Handhabe, was ist denn der nächste konkrete Schritt? Ja? Wie geht es denn jetzt wirklich ran? Also oft sind die blockiert, weil sie in zu großen Sprüngen denken und aber so den nächsten kleinen praktischen Schritt nicht sehen. Und wenn sie den entdeckt haben, dann kommt was in Bewegung.
Was würdest du denen sagen? Ich muss gerade an den Vers denken aus Philipper 2, Vers 13. Gott ist es, der beides schenkt, das Wollen und das Vollbringen. Ich warte einfach auf mehr auf Gott. Ich bete vielleicht noch zwei Runden länger. Was würdest du denen entgegnen? Oder welche Frage würdest du ihnen stellen?
Ja, ich würde sie fragen, weshalb hast du in deinem Denken ein Nur eingefügt in den Satz? Ja, also manche würden sagen, wir müssen nur beten, ja, wir müssen uns nur darauf verlassen, dass Gott das Wollen und Vollbringen schenkt. Ja, und das stimmt meiner Erfahrung nach eben nicht. Ja, also der Satz ist vollgültig, so wie du ihn gesagt hast, steht schließlich im Wort Gottes. Aber wir blockieren uns selber, indem wir sagen, das ist das Einzige. Ja, und übersehen dabei unseren Teil.
Die Nur-Frage finde ich richtig gut. Lass uns dann mal kurz weitermachen. Ich habe gerade Feuer gefangen. Jesus fängt an zu sagen, fangt an umzudenken. Das ist ja die Übersetzung von Buße tun. Von umzudenken, weil Gottes Reich ist nahe. Du hast ja gerade so viel mit Menschen im professionell christlichen Kontext, sage ich mal, Pastoren, Leiter von christlichen Werken etc. zu tun. Oder auch Christen, die ihren Glauben total ernst nehmen, aber vielleicht manche Denkblockaden haben. Was wir neben dem beschränkt Gott nicht auf ein Nur. Was wäre vielleicht noch so ein Impuls oder eine Frage, die du mit reingeben würdest, dass Menschen, gerade heutzutage, 2024, mit den ganzen Herausforderungen, die wir haben, anfangen, Gott nochmal hilfreicher vielleicht zu sehen und wahrzunehmen? Hast du da noch eine Umdenkfrage für uns?
Du stellst echt gute Fragen, solltest Coach werden.
Das ist deine Erde.
Ja, also da gibt es natürlich x Fragen.
Und ich weiß, ich bin zu unspezifisch, aber das kam gerade so aus der Pistole geschossen.
Alles gut. Ja, ich will auch deine Frage beantworten, mich da gar nicht rausreden. Bloß mir fallen dann immer zu viele ein. Und dann würde ich am liebsten sagen, Coaching ist ein sehr individueller Prozess. Ja, in der einen Situation ist es die Frage, in der anderen ist es die andere Frage. Ich frage manchmal gerne, du stell dir vor, heute nach dem Gespräch gehst du nach Hause, ja, bist irgendwann müde, gehst ins Bett, hast eine super Nacht und irgendwann mitten in der Nacht passiert sowas wie ein Wunder. Ja, und das Wunder besteht darin, dass das Problem, über das wir gerade gesprochen haben, verschwunden ist. Ja, weißt nicht wie, weißt nicht mal, dass ein Wunder passiert ist, aber woran würdest du morgen früh als erstes merken, dass so eine Art Wunder passiert sein muss? Was wäre dann anders? Ja, das ist so eine Frage, die hilft, vom Ziel her zu denken und nicht immer so im Schlamm der aktuellen Probleme stecken zu bleiben. Ja, die meisten Menschen, die wollen so aus dem aktuellen Standort, der problematisch ist, deshalb sind sie ja im Coaching, sich mühsam rausarbeiten. Und dann tun wir einfach mal so, zack, Wunder ist passiert, ich beam die Leute virtuell sozusagen in die Zukunft. Das Problem ist verschwunden, wir wissen nicht warum, wir wissen nicht wie genau, wir kennen den Weg zur Lösung nicht. Es ist jetzt einfach besser und wir schauen uns da mal um. Wie sieht denn das aus? Ja, und plötzlich macht es klick, 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 klick. Ja, das ist anders und das, ja, und ich habe schon Ideen, wie ich da hinkomme. Ja, und das müsste ich machen, ja, und aha. Ja, also das wäre so eine ziemlich mächtige Frage, die man da einsetzen kann.
Ich weiß, wir sind so im Coaching-Modus, nur Fragen stellen. Ich mag trotzdem Tipps. Ne? Also von daher für diejenigen, die sagen, ja, ich habe da angefangen, ich habe vielleicht mal ein Seminar besucht, ich fange da gerade eine Coaching-Ausbildung an. Also diejenigen, die in sich da so einen Wunsch, einen Impuls wahrnehmen, mehr in diese Coaching-Richtung zu gehen, um anderen Menschen zu helfen als Coach. Was würdest du denen empfehlen, worauf es ankommt? Und dass es eben nicht nur ein Hobby ist, sondern irgendwann auch die Perspektive zumindest hat, unternehmerisch eine berufliche Grundlage zu werden, worauf es da ankommt.
Also ich glaube, eine gute Grundlage ist tatsächlich eine fundierte Ausbildung. Es ist so, ob leider oder zum Glück, jeder kann sich Coach nennen. Ja, also ohne jeden Hintergrund, ohne jede Fortbildung. Ja, meine jüngste Tochter dürfte sich, also die ist 14, noch nicht, nächste Woche, könnte sich sofort Coach nennen. Du brauchst keine Qualifikation nachweisen, um dich so zu nennen. Ja, also wenn jemand sagt, ich bin Psychologe, geht nur mit Studium, sonst machst du dich strafbar. Ich bin Coach, kannst du jederzeit, machst dich nicht strafbar. Also sprich, fundierte Ausbildung. Und da würde ich darauf achten, dass es eine Ausbildung ist, die von einem der namhaften Fachverbände für Coaching auch akkreditiert ist. Ja, also um so ein bisschen den Wildwuchs auszuschließen, um sicherzugehen, das ist fundiert, da steckt ein Coaching-Verständnis dahinter, was auch mit den Fachverbänden abgestimmt ist, was dazu passt. Also das wäre so die erste Grundlage, und solche Ausbildungen gehen meistens über 1-2 Jahre. Ja, also tatsächlich nach einem Jahr kann man schon eine ganze Menge, die sind in der Regel berufsbegleitend. Ja, es sind also keine Vollzeitausbildungen, das kann man durchaus an mehreren Wochenenden oder verlängerten Wochenenden über ein Jahr machen. So, dann habe ich es gelernt, ja, dann habe ich die Fähigkeiten. Und dann ist natürlich die Frage, wo setze ich das ein? Ich merke das bei uns in unserer Coach-Ausbildung, Würzburger Akademie für Empowerment Coaching, da habe ich eine große Bandbreite von Leuten. Das ist ein kleiner Teil, der sagt, ich mache mich damit selbstständig. Ja, andere sagen, ich möchte das in meiner vorhandenen Rolle einsetzen, also als Führungskraft, jetzt coachende Führungskraft sein, als Personaler nicht nur beraten, sondern Leute zu einer Selbstständigkeit hinführen. Ja, oder ich bin in irgendeiner beratenden Rolle, Rechtsanwältin oder sonst irgendwas und möchte da kommunikative Kompetenz im Sinne von Coaching entfalten und einbringen und damit meine Rolle aufwerten. So, und die aber tatsächlich sich selbstständig machen, also auch unternehmerisch handeln, die müssen natürlich einen Businessplan für sich entwickeln. Ja? Was ist meine Zielgruppe? Wie gehe ich da rein? Mache ich das von heute auf morgen? Oder gehe ich erstmal in meinem jetzigen Job vielleicht auf Teilzeit? Habe ich bei einigen erlebt und kriegen auch manche gut hin. Wie gewinne ich Kunden? Also Thema Akquise, Thema Marketing. Damit muss man sich ja auch auseinandersetzen. Ja, also das gehört definitiv dann mit dazu.
Ja. Hand aufs Herz, auf deiner unternehmerischen Reise, welche Rolle haben Finanzen gespielt oder auch Entscheidungen, die du getroffen hast? Welchen Einfluss hatte da die finanzielle Überlegung?
Ja, also ich bin ziemlich untypischer Fall an der Stelle. Ich war in den ersten Jahren meiner Selbstständigkeit zum großen Teil, heute würde man das scheinselbstständig nennen, ja, also einen großen Kunden, der mich finanziert hat und wo ich dann unter dem Dach viele Dinge vorbereiten, entwickeln und weiter ausbauen konnte. Das geht heute so gar nicht mehr. Ich bin ja ein Ein-Mann-Unternehmen. Ja, also ich hatte auch schon Angestellte und verschiedene Phasen, aber im Moment bin ich Ein-Mann-Unternehmen und in einem Bereich tätig, wo ich jetzt nicht ständig, ich muss keine Löhne zahlen, ich muss hier außer ein paar Räumen nicht ständig riesige Investitionen tätigen. Das heißt, ich bin sowohl in der Branche als auch von meiner Persönlichkeit her jemand, ich kann Schritt für Schritt was aufbauen. Ja, ich war nie in der Situation, dass ich große Kredite aufnehmen musste, die ich wieder abstottern muss oder sonst irgendwas. Also das ist alles hier ziemlich überschaubar. Und was ich ehrlich gesagt auch, ich finde das angenehm. Ja, es passt zu meiner Art, es passt zu der Art, wie ich gerne Unternehmer bin. Und es hat natürlich auch ein paar Annehmlichkeiten dann, was das Finanzielle angeht. Ja, weiß nicht, ob das deine Frage schon gut beantwortet. Also ich habe versucht, finanziell deshalb einfach immer solide zu arbeiten und meistens war ich selber mein größter Investor. Ja? Also ich habe einfach Einnahmen verwendet, um in die Zukunft zu investieren. Ja, also geschaut, dass ich da nicht sage, so, tschakka, jetzt bin ich der super Coach und jetzt haue ich das Geld mit allen Händen auch wieder raus. Nee, sondern dann auch sehr eher vorsichtig, würde ich sagen, so von meinem Haushalterverständnis dann in die Zukunft investiert.
Ja. Die Frage hat so ein bisschen darauf abgezielt, in der Frage nach Zielgruppen zu sagen, ne, wo ist das meiste Geld, ne, dann mache ich das strategisch. Jetzt coacht du auch viele Gemeinden, ich glaube, die haben jetzt nicht die höchsten Sätze, diese Zahlen, oder das sind nicht die lukrativste finanzielle Zielgruppe. Also wie war da deine Überlegung, welche Projekte du anfängst, war natürliche Gemeindeentwicklung Führung Gottes, einfach eine offene Tür, eine Chance, oder hast du gesagt, wenn das Ding durch die Decke geht, Mensch, da will ich dann auch finanziell dabei sein. Also diese Überlegungen.
Also natürlich möchte ich mit meiner Arbeit Geld verdienen, auch gerne gut Geld verdienen, das ist schon richtig. Aber gerade deshalb habe ich auch immer eine Mischung. Ja, wenn wir bei natürlicher Gemeindeentwicklung gearbeitet haben, wir haben viel Geld in den USA verdient und haben es dann in Länder in Afrika wieder investiert. Jetzt beim Coaching, ich arbeite mit großen Unternehmen, ich habe teilweise Spitzensätze, die ich da verlange, aber ich arbeite genauso auch mit Privatpersonen, ja, auch mit Leuten, die wirklich sehr spezielle Konditionen von mir bekommen, weil sie es sonst gar nicht leisten können. Und mir ist es wichtig, diese Mischung zu haben. Also ich denke von meiner Berufung her, und möchte manchen Menschen das einfach möglich machen, dass sie mit mir arbeiten können. Ja, also von daher, ich würde sagen, es ist beides. Ja, also ja, ich will ein gutes Geld verdienen mit meiner Arbeit, weil ich glaube, die schafft einen echten Mehrwert. Und gleichzeitig habe ich aber auch gerade deshalb die Freiheit, auf meine Berufung zu hören und Dinge zu machen, die völlig, also wirtschaftlich völlig sich nicht lohnen. Ne?
Ja, gut. Ein Thema will ich gerne noch anschneiden, weil wir die Chance haben, jetzt mit dir und deinem Hintergrund als Psychologe da vielleicht nochmal hilfreiche Impulse für dieses Jahr mitzunehmen. Und das Thema ist Krisen- und Widerstandsfähigkeit. Ne? Resilienz ist auch so ein Modewort. Und auf der anderen Seite, ne, scheint die Welt in Dauerkrisenmodus zu sein. Und auch aus deinem privaten Umfeld weiß, was deine Familie angeht, dass da nicht alles nur leicht und einfach war, sondern ihr da auch echt eine Herausforderung seit vielen Jahren unterwegs seid. Vielleicht magst du uns da nochmal Einblick geben, aber auch dann sagen, was sind Dinge, die helfen können, weiß ich, ob man sagt, ein robustes, ein resilientes Mindset zu entwickeln, einen robusten Glauben zu haben, damit umzugehen.
Genau. Also du spielst an darauf nicht. Also ich habe 3 Kinder und unsere jüngste Tochter, die ist mit einer körperlichen Behinderung geboren. Und das hat uns natürlich ganz schön als Familie oder auch als Ehepaar erstmal durcheinander geschmissen. Also es ging ehrlich gesagt schon damit los, dass wir nicht wirklich mit dem dritten Kind gerechnet hatten. Das war schon so die erste kleine Herausforderung, aber ich glaube, das haben wir ganz gut für uns dann hingekriegt. Aber wenn du dann bei der Geburt schon merkst, oh, das wird speziell, ja, und du weißt es noch nicht. Und es war für mich so ein Schlüsselerlebnis, also fast ein bisschen schockierendes Schlüsselerlebnis, wie mir dann die Ärzte ein Formular für, ich weiß gar nicht mehr, war das Beantragung eines Behindertenausweises oder sowas, in die Hand gedrückt haben, ohne zu erklären, warum überhaupt. Ja, also ich dachte, das wird doch alles hier noch gut oder so. Ja, also schon ein bisschen schwierig. Mich hat in der Zeit, das ist jetzt etwa 14 Jahre eben her, die Figur des Josef aus dem Neuen Testament ganz stark begleitet. Das ist mir da an der Stelle eine wichtige Erfahrung geworden. Josef ist ja jemand, der sagt, glaube ich, kein einziges Wort im Neuen Testament. Sehr schweigsamer Typ. Und Gott mutet dem zu, dass sein ganzes Leben über den Haufen geschmissen wird eigentlich. Ja, hat sich gerade mit der Maria verlobt, dann wird die schwanger. Was ist passiert? Ja, ich war es nicht. Ja, also, wo er plötzlich sich mit Dingen abfinden muss, die nicht in seinen Lebensplan gepasst haben. Ja, diese Erfahrung, die hat mich damals sehr herausgefordert, sehr bewegt. Aber letztlich habe ich auch gemerkt, also sowas gehört zum Leben dazu. Ja, und Gott kann ja was draus machen. Ja, das ist ja dann auch das Schöne. Also ich habe gemerkt, das hat zum Beispiel meine Barmherzigkeit beeinflusst. Ja, also ich hätte mich früher nie als barmherzigen Typ beschrieben, würde ich vielleicht jetzt immer noch nicht, aber ich habe gemerkt, ich kann mit manchen Situationen von anderen Menschen besser umgehen. Und gerade als Coach, zu mir kommen oft Leute, die ganz tiefe Lebenskrisen erfahren haben oder noch mittendrin stecken. Ja, Krankheit, Tod, solche Themen. Oder berufliche Krisen, Existenzkrisen von Unternehmern. Gott hat mich darauf vorbereitet durch meine eigene Geschichte. Ich bin selber durchgegangen, ich kann das nachempfinden. Ich bin zwar nicht derjenige im Coaching, der dann Antworten gibt. Was heißt zwar, vielleicht ist es gerade gut, dass ich das nicht tue, ja, also anderen nicht meine Erfahrung aufdrücke, die dann daneben wäre, aber ich kann es aushalten, ja, ich kann dem ins Auge schauen. Und das ist, das ist so eine tiefe Erfahrung, glaube ich, solche persönlichen Krisen, berufliche Krisen aushalten zu können, es zulassen zu können, den anderen spüren zu lassen, ja, das darf sein. Ja, so brutal es gerade ist, so schlimm es gerade ist, es darf jetzt einfach sein. Wir halten das jetzt zusammen aus und vielleicht fällt mir da noch irgendeine Frage ein, wie wir jetzt weitermachen.
Ja. Was ist so ein ressourcenorientierter, so ein hilfreicher Gedanke an der Stelle, der sich vielleicht auch aus biblischer Wahrheit speist? Also du hast die ganze Geschichte von oder die Person des Josefs beschrieben. Ich glaube, das war genau so etwas. Vielleicht noch darüber hinaus oder was Ergänzendes.
Ja, also Ressourcen, also gerade in so einer Situation stelle ich manchmal die Frage, du, wie hältst du das jetzt gerade aus? Und dann merke ich, dass Leute reagieren, sagen, ja, gute Frage eigentlich, weiß ich gar nicht. Und dann denken sie darüber nach und merken, ich hatte zwar gerade noch das Gefühl und hätte es auch so beschrieben, ich bin völlig kaputt, völlig auf dem Zahnfleisch, aber jetzt, wo ich gefragt werde, merke ich, ja, da, ich habe da noch irgendeinen Rest in mir, den habe ich mobilisiert. Ja, ich habe Freunde, auf die ich mich verlassen kann, ich habe meinen Glauben, auf den ich mich verlassen kann oder was auch immer. Ja, also das ist dann oft Ressourcen, die nochmal auftauchen, so auf einer ganz, ganz, ganz tiefen Ebene.
Mhm. Und diejenigen, die sagen, die, ich knapper so hart an dem, wie kann Gott das zulassen? Welche Frage würdest du denen mitgeben?
Ja, das ist natürlich ein Riesenthema. Ich weiß es nicht. Also ich würde, also die Frage wird mir im Coaching selten gestellt, ganz ehrlich. Okay. Eher so im Gespräch mal unter Freunden kommt die Frage auf. Und da reagiere ich sehr individuell. Also da ist ja jeder doch in einer anderen Situation. Manchmal ist es eine Anklage, manchmal ist es Verzweiflung, je nachdem, was dahinter steckt. Ja, und manchmal würde ich vielleicht einfach nur den Mund halten.
Manchmal dann doch das Beste. Gut. Jetzt setzen wir zur Landung an. Danke für das Gespräch, Christoph, was wir hier gemeinsam geführt haben. Waren viele, viele Themen dabei, von Zielesetzung über Empowerment bis hin jetzt auch zu Umgang mit herausfordernden Lebenssituationen. Du bekommst zum Abschluss noch die Möglichkeit für ein, wir nennen das Passion Pitch, etwas von deinem Herzen, am besten direkt in die Herzen der Zuschauer und Zuhörer, was die Botschaft, die du einfach noch für 2024 mitgeben möchtest.
Ja, ich knüpfe nochmal bei dem Punkt Empowerment an. Das ist für mich ein ganz zentraler Gedanke einfach und die meisten Menschen unterschätzen das einfach, dass Gott tatsächlich dein Empowerment auch wichtig ist. Das liegt ihm am Herzen. Findest du es im Alten Testament in solchen Bildern wie Salbung, Öl, Ölbaum. Gott möchte Menschen salben, empowern durch seinen Geist, durch den Heiligen Geist. Im Neuen Testament ist der Gedanke drinnen, auch manchmal etwas versteckt. Also im Neuen Testament kommt zum Beispiel das Wort Energeia 34 Mal vor. Das kann man mit Energie, mit Power übersetzen. Und Gott möchte dich empowern, dir deine Fähigkeiten, Gaben zusprechen, dich freisetzen damit. Und zwar mit dem Ziel, dass du dann andere Menschen empowerst. Also ich glaube, das ist so eine grundsätzliche Berufung, die jeder von uns hat, auf seine Art und Weise, in seiner Form, ob als Unternehmerin, Unternehmer oder in sonst irgendeiner anderen Rolle, sich selbst immer wieder des Empowerments von Gott bewusst zu werden, sich empowern zu lassen und dann andere Menschen freizusetzen und zu empowern. Das ist so meine Leidenschaft und der Gedanke, den ich dir mitgeben möchte.
Wow, vielen Dank, Christoph. Gott, die Kraftquelle schlechthin, der uns empowern möchte. Und ich glaube, es gibt wenig Ermutigenderes für dieses Jahr 2024, was vor uns liegt, mit allen Möglichkeiten, allen Unternehmen, die endlich gegründet werden sollen, raus aus der Idee hinein ins echte Leben. Wachstum und vor allem Gott in all dem zu erleben und sich mit ihm gebrauchen zu lassen, vor allem auf seine Stimme zu hören, da wo vielleicht auch der nächste Berufungsabschnitt dran ist. Christoph, ganz, ganz herzlichen Dank für das Gespräch. Mir hat es viel Freude gemacht, dem König der Fragen ein paar Fragen stellen zu dürfen. Wir werden dich, deine Webseite und einige Ressourcen einfach verlinken in den Shownotes und freuen uns, wenn wir uns bald wiedersehen dürfen. Und bis dahin wünsche ich euch allen ein hammermäßig erfolgreiches und richtig gutes Jahr 2024. Vielen Dank.